Ihr macht kein Marketing, ihr macht nicht die Software, ihr habt keine Coder, ihr habt Spezialisten für Content-Management-Systeme weltweit in verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Anforderungen, mit allem. Das ist genau euer Ding.
Das ist genau unser Ding.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zum Mittelstars Podcast. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Mirja Silvermann von Control QS. Wir lernen, wie man es schaffen kann, mit einem Studium gleich drei Abschlüsse zu machen, wie man direkt vom Studium von eBay geheiert wird, mit 20.000 Euro vom Papa das erste Unternehmen startet, das Unternehmen so skaliert, dass der kleinste Kunde 400 Millionen Umsatz macht und der größte 20 Milliarden und wie man es schafft, die ersten 10 Jahre keinen einzigen Kunden zu verlieren. Herzlich willkommen, Mirja.
Vielen Dank, Markus. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns vor allem sehr. Kannst du ganz kurz ein paar Sätze zu dir sagen?
Klar, gerne. Also Mirja, ich bin 46 Jahre alt. Ich bin in Bayern geboren, Berlin aufgewachsen, wohne auch jetzt wieder in Berlin, in Mitte mit meiner Familie. Ich habe 2 Kinder, 9 und 13 Jahre alt und war zwischendrin zum Studium und auch beruflich im Ausland und in anderen Städten. Habe mich von vornherein fürs Thema digital interessiert und da beruflich durchgestartet und bin seit 16 Jahren Unternehmerin. Da habe ich meine Agentur ControlQS gegründet.
Was macht ihr mit der Agentur?
Also um es ganz kurz zu sagen, Wir unterstützen große Unternehmen dabei, Technologie einzuführen, global auszurollen und auch zu betreiben.
Okay, also diese Unternehmen sind unter anderem Beiersdorf, Henkel, der Richemont-Konzern, also wirklich weltweit tätige Unternehmen.
Ja, führende globale Marken.
Cool, will ich unbedingt erfahren, wie der Weg dorthin war. Sage mal, eine der Einstiegsfragen ist immer, ich meine, du wurdest ja von Bayern nach Berlin verschleppt. Ich glaube, da hast du auch gar keine Schuld dran, da warst du noch sehr jung, sondern die Familie ist quasi aus beruflichen Gründen nach Berlin gezogen, kurz vor der Wende.
Richtig, ja.
Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt oder eher nicht?
Ich komme eher aus dem akademischen Haushalt. Mhm. Mein Vater war Arzt. Meine Mutter, dreimal darfst du raten, wie bei dir so üblich im Podcast, glaube ich.
Lehrerin.
Sind, genau.
Wirklich?
Genau. Ja. Ja, also es scheint irgendwie ein Muster zu sein. Ja, genau. Und also meine Mutter Lehrerin. Und ich hatte einen Großvater, der als Unternehmer tätig war, der ursprünglich Künstler, Grafiker und dann nach dem Krieg die Möglichkeit gehabt, ein Siebdruckunternehmen zu übernehmen und hat das auch viele Jahre erfolgreich geführt, ist dann aber zu früh verstorben. Mein Onkel hat das dann übernommen. Ich habe das immer eher so von der Seitenlinie beobachtet, also habe nicht so viel vom unternehmerischen Alltag kennengelernt. Aber ich glaube so, die Tatsache, dass es die Möglichkeit gibt, eben mit viel Gespür für Opportunitäten etwas zu gründen und etwas aufzubauen, das habe ich, glaube ich, doch irgendwie mitgenommen.
Und du bist quasi, Kindheit hast du in Berlin verbracht, bist hier gesittet in die öffentliche Schule gegangen, also so richtig Grundschule, Abitur, alles irgendwie noch in Berlin.
Ja.
Hast bis zu dem Zeitpunkt auch Berlin nicht verlassen.
Richtig.
Hast aber ein relativ besonderes, also ich hatte noch nie davon gehört, dass es das gibt. Erzähl mir bitte was zu deinem Studium, weil ich finde es total spannend.
Genau, also ich wollte erstmal Psychologie studieren, da war mein NC aber nicht gut genug dafür. Genau. Die Unternehmensberatung vom Arbeitsamt hat gesagt, kannst du alles machen, bitte nur keine Wirtschaft. Das hat mich dann erstmal verwirrt und dann habe ich ein europäisches Jahr gemacht und war dann also im Ausland in Paris und in London. Es war so ein Programm vom Europäischen Parlament unterstützt und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann unbedingt irgendwas Internationales machen wollte. Das war mir total wichtig und die zweite Berufsberatung, die ich dann danach gemacht habe, die hat dann gesagt, okay, ab zur Business School, das passt irgendwie total super. Und insofern habe ich mich dann erkundigt, was ist eine Business School, die einen ganz besonders internationalen Fokus hat und habe da die ERP gefunden. Damals hieß sie noch so, jetzt heißt sie ESCP Business School. Ja. Die sind eigentlich bekannt für eben dieses Programm, dass man in drei Ländern studieren kann, ja, und in jedem Land ein Jahr verbringt, den Abschluss mitnimmt aus dem Land, ein Praktikum macht in dem Land und eben ja auf der Sprache studiert. Und das Tolle daran ist eigentlich, dass man das eben mit 150 Kommilitonen zusammen macht. Ja, also man springt von Stadt zu Stadt, cool. Und das war eine super tolle Zeit.
Für welche Länder hast du dich entschieden?
Ich war in Paris, in Oxford und in Berlin.
Okay, also Deutschland, ja. Frankreich und England.
Richtig,
dementsprechend.
Genau, ja.
Und bist mit drei Abschlüssen da rausgegangen. Mhm. Welche drei Abschlüsse sind das?
Diplôme de Grande École in Frankreich, Master of Science und Diplom-Kaufmann damals noch, genau.
Da habe ich vorhin schon das erste Mal völlig verwirrt angeguckt. Du hast ja uns ja gerade eingangs schon dein Alter verraten. Also Wahnsinn, 46, top, top. Ich hätte gedacht, du bist eher Bachelor, ja, dass du noch ein Diplom hast. Also ich war der erste Jahrgang, der quasi einen Bachelor machen musste. Also du bist da wirklich mit drei Abschlüssen raus. Und das hat zum Schluss auch dazu geführt, dass du ja dann bei eBay gelandet bist, die ja ein paar Jahre vorher erst den Einstieg hier in Berlin auch gefunden haben, ne?
Ja, genau. Ich habe die ganzen Praktika, die wir dann dort im Studium gemacht haben, direkt im Digitalen gemacht. Also der reguläre Weg wäre wohl gewesen, Investmentbanking oder Unternehmensberatung. Digital war damals auch noch nicht so groß. Unternehmertum war auch überhaupt noch nicht irgendwie Teil der Studiengänge. Ja. Also das war so der klassische Weg, war irgendwie nicht für mich. Ich war von Anfang an irgendwie begeistert so von den Möglichkeiten des Digitalen, der Geschwindigkeit und so weiter. Das Praktikum in Paris dann in einer Start-up gemacht, in England dann in einer Online-Marktforschung bei Nielsen Net Ratings und das dritte Praktikum dann bei eBay und durfte dort dann auch direkt bleiben und habe im On-Site und im Direct-Marketing dann gearbeitet.
Ja, muss man wissen, als jemand, der quasi in Berlin wohnt, eBay sitzt ja nicht richtig schön in der Mitte der Stadt beim Checkpoint Charlie oder irgendwo anders, sondern eBay sitzt ja immer noch in Dreilinden. Das ist in Wurfweite zu Klein-Machnow, glaube ich.
Richtig,
es ist schon Brandenburg.
Ja, genau.
Und da sitzt, dann gibt es ein eBay-Gebäude, ein mobile.de-Gebäude. Und das war, glaube ich, auch alles so rund um den Zeitraum, wo eBay mobile.de akquiriert hat und Co. Also die haben so eine eigene Startup- oder Internetunternehmen-Infrastruktur da draußen
geschaffen.
Das war
auf jeden Fall absolute Hochzeiten bei eBay. Auch echt tolle Chance für jemanden, der dort anfängt zu arbeiten. Also ich durfte irgendwie als Praktikantin Newsletter selber designen und gestalten und dann an 18 Millionen Buyer rausschicken und den Sendeknopf drücken und es ist dann natürlich schon ein tolles Gefühl und wirklich viel gelernt und tolle Chancen, ja.
Okay, und wie lange warst du bei eBay?
Ich war insgesamt knapp 3 Jahre bei eBay. Cool. Ich bin dann noch nach Wien gegangen, als dort das Marketing aufgebaut wurde.
Achso, erst Deutschland, dann Österreich.
Erst Deutschland
quasi.
Und dann Österreich, genau, ja.
Und von dort aus ging es dann auch direkt in die andere Richtung, von einem Digitalunternehmen zu einem richtig großen, ist ja nicht mehr Mittelstand, also Beiersdorf ist ja deutlich größer schon, aber zu Old Economy.
Ja, genau, also das war dann eben ein Schritt, der ja vielleicht ein bisschen überraschend kam, dass man aus so einem Unternehmen wie eBay, wo sich ja doch irgendwie in viel Geschwindigkeit einiges dreht, dann in einen traditionellen Großkonzern geht. Beiersdorf zu der Zeit irgendwie 120 Jahre alt, natürlich wahnsinnig renommierter, traditioneller, sehr erfolgreicher Konzern. Ich hatte eine Freundin, die dort gearbeitet hat und ich wollte einfach unbedingt lernen, wie Konzern funktioniert. Mir war das von vornherein klar, dass ich da wohl nicht meine Karriere lebenslang bestreiten werde, aber ich habe das irgendwie, habe so ein Gefühl von Sprungbrett, glaube ich, schon gehabt, als ich dort angefangen habe zu arbeiten. Und mich hat es halt total gereizt, wie kriegen wir jetzt irgendwie die Geschwindigkeit von digital und diese neuen Themen in einen Konzern, der traditionell fast Moving Consumer Goods eben macht, dort sehr, sehr stark ja auch im Marketing und in der Kommunikation ist. Und wie bauen wir diese ganzen digitalen Marketing-Themen dort jetzt auf für diese wirklich führenden Marken?
Werbung.
Unser heutiger Partner der Folge ist Semenyo, ein spannendes Startup, bei dem ich auch selbst investiert bin. Neben mir sind einige andere bekannte Investoren und Gründer dabei, unter anderem der Philipp Klöckner vom Doppelgänger-Podcast, Arthur May, Vorstand von IONOS und der Bastian Grimm, Gründer und Vorstand von PeakAce. Semenyo löst ein riesiges Problem für Online-Shops, Marktplätze und Hersteller, nämlich das der echten Produktbewertung von echten Nutzern. Mit über 50.000 App-Nutzern sorgt Semenyo dafür, dass Produkte in ihrer App bewertet werden, inklusive eines Fotos als Kaufnachweis. Für jede Bewertung erhalten die Nutzer im Gegenzug Credits, die sie am Ende gegen Gutscheine eintauschen können. Was bringt dir das alles als Online-Shop? Vor allem eins: wertvolles Kundenfeedback, bessere Rankings und Sichtbarkeit um bis zu 144% mehr organischen Traffic und Conversion Rates, die bis zu 70% steigen. Und das Ganze wird garniert von weniger Retouren, nämlich bis zu 20% der Kunden schicken die Produkte weniger zurück als vorher. Semeno hilft schon großen Kunden wie Idealo, mobile.de und Bose, ihre KPIs zu verbessern. Für mich ist das ein absoluter No-Brainer und deswegen habe ich für euch als Mittelstars-Hörer mit dem Code MITTELSTARS15 15% Rabatt auf die erste Bestellung ausgehandelt. Kontaktdetails zu Eugen, dem Geschäftsführer, findest du in den Shownotes oder melde dich einfach bei mir und ich mache dir eine Intro. Ich wünsche euch viel Erfolg mit Semeno.
Werbung Ende.
Also du wurdest ja für Internet geholt, wie man das damals so gesagt hat.
Genau, ja.
Beschreib mal Beiersdorf so ein bisschen für denen, denen gar nicht die Tragweite dieses Unternehmens oder die Größe auch bekannt ist. Was haben die so für Herausforderungen, Marken und Co.? Was macht denn Beiersdorf?
Ja, also Beiersdorf ist im Konsumgüterunternehmen, hat Nivea, Hansaplast, Eucerin, Labello, 8x4 sind so einige der, der Marken. Und ja, also ich habe angefangen eben im Headquarters, ja, also in Hamburg, in einem Team, das hieß damals E-Brand Management Team. Also das war es eigentlich an digital. Ja, klar. Das waren, wir waren, glaube ich, zu viert, als ich dort angefangen habe, oder zu fünf. Und genau, wichtig zu wissen ist eben, dass es ja ein weltweit agierendes Unternehmen ist. Also wir haben dann damals aus dem Headquarters-Team wirklich mit 120 Tochtergesellschaften weltweit gearbeitet. Es ist interessant zu wissen, dass Nivea zum Beispiel eben eine Marke ist, die als lokale Marke wahrgenommen wird. Ja, das heißt, ja, jemand in Mexiko geht davon aus, dass Nivea eine mexikanische Marke ist.
Ja. Nivea heißt doch überall auf der Welt Nivea.
Ja, ja.
Okay.
Ja. Und deswegen, was hat das für Auswirkungen wiederum auf die digitale Kommunikation? Ja, es gibt ein zentral zur Verfügung gestelltes System, um zum Beispiel die Webseite zu pflegen, ja, ein Content-Management-System, was eben in all diesen Tochtergesellschaften lokal gemanagt wird, ja, um eben Inhalte, Produkte so zu zeigen, dass sie für den lokalen Markt relevant sind. Also im Grunde sehr dezentral betrieben.
Und am Ende des Tages, wir haben Nivea. Nivea hat diverse Produkte, die sie in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt vertreiben, also auch unterschiedliche Tiefe, ne, bei einem 30 Länder, bei einem 120 Länder. Und jetzt ist ja das Thema, das muss ja alles irgendwie aus einer Hand kommen. Das muss dem CI folgen, das muss der Markenkommunikation folgen. Das heißt, du brauchst immer, weil du sagst, Nivea wird in Mexiko als lokales Produkt wahrgenommen, also wollen die Mexikaner natürlich auch auf eine Nivea-Webseite raufgehen und wissen, was hat es eigentlich mit diesem Produkt auf sich.
Genau, das heißt, also es gibt technisch deshalb eine Instanz, ein Enterprise-System, ja, in das sozusagen, worauf das die Inhalte ausspielt, ja, und in denen sie gepflegt werden. Aber trotzdem gibt es dann eben für jedes Land eine lokale Instanz, ja, mit Lokalisierungsmöglichkeiten. Genau. Das hört sich einfach an, ist aber extrem komplex in der Umsetzung.
Naja, 10 Marken, A-Marke 50 Länder, dann weißt du ja Bescheid. Hast auf einmal 500 verschiedene Zieldestinationen, die irgendwie bedient werden müssen. Und ja, von Leuten, die vor Ort sitzen, mit eigenen Gewinnspielen, mit eigenen Datenschutzbestimmungen, vielleicht auch Layern, Content Managern, who knows. Ja, gibt ja überall andere Herausforderungen. Da heißt, dieses Produkt, dieses Thema hast du bei Beiersdorf kennengelernt. Und du bist ja auch quasi von Beiersdorf dann in die Selbstständigkeit rein mit der Fragestellung oder auch mit der Aufgabe, oder?
Genau. Wir hatten nämlich ein Problem. Und das Problem war, dass sich überall weltweit eben neu lokale digitale Teams entwickelt haben. Ja. Und alle wollten was machen in digitaler Kommunikation und wir haben eigentlich unseren Großteil der Zeit damit verbracht, Anfragen aus Tochtergesellschaften zu beantworten. Ja, also wie setze ich einen Teaser auf? Ich möchte eine lokale Newsletter-Kampagne machen. Ich habe hier eine Partnerschaft. Wie kriege ich das digital? Wie adaptiere ich diese globale Kampagne, die es gibt? Ich möchte ein neues Produkt launchen. Wie mache ich das im Content-Management-System? Ja. Und haben also da jeden Tag aus eben 120 Ländern ganz, ganz viele E-Mails bekommen. Es ist eben ja viel, viel operative Arbeit, die dort eben auch auffällt. Und eigentlich wollten wir aber gerne digital weiterbringen. Wir wollten digitale Strategie machen für diese Marken. Wir wollten wirklich große Schritte gehen, ja, und und sind nicht so richtig dazu gekommen. Und dann haben wir gesagt, wir möchten das gerne auslagern und haben...
Also deinen Job auslagern, euren Job auslagern.
Genau, ja, möchten diesen Teil des Jobs auslagern und möchten und haben uns dann angefangen, am Markt umzuschauen, wer könnte denn das machen. Beiersdorf arbeitet mit sehr, sehr vielen Dienstleistern, sehr, sehr vielen Agenturen zusammen. Wir haben aber eben nicht so richtig den Anbieter gefunden, der das so anbieten konnte, wie wir das gerne wollten und haben unterschiedliche Sachen ausprobiert, waren nicht zufrieden. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, also ich habe eine Vision dafür, wie das angeboten werden kann, auch für ja, der Service, wie, der dahinter steht, wie kann der aussehen, ja, wie kann man das umsetzen. Karriere im Großkonzern kann ich mir nicht unbedingt langfristig vorstellen und habe dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen von HR. Er durfte eine Unternehmung gründen und habe dann mit dieser Unternehmung, die es also nur auf dem Blatt Papier gab, an der Ausschreibung, also am Pitch teilgenommen.
Also Pi mal Daumen an der eigenen Ausschreibung quasi.
Richtig, das gab sehr lustige Momente, weil wir dann wirklich, ich mit meinem Team, ja, sind wir dann von unserem Büro ins Gebäude gegangen, wo der Einkauf saß, ja, und sind da rübergegangen, haben uns dann auf unterschiedlichen Seiten vom Tisch hingesetzt, ja, und haben quasi angefangen, das auszuhandeln, wie kann das aussehen, ja.
Und dann hast du die Ausschreibung gewonnen.
Ja.
Hattest dir von deinem Papa 20.000 Euro, Mark, Mark, Euro, ich überlege gerade.
Das waren dann Euro schon, ja.
Hast dir 20.000 Euro geborgt für die Firmengründung quasi.
Ja.
Und das war dann auch das Ende deiner Konzernkarriere und der Start deiner Selbstständigkeit.
Genau.
Du hast also komplett alleine gegründet, 100% dein Unternehmen.
Ja.
Und dein erster Kunde war Beiersdorf.
Richtig. Und dann ging es erstmal zurück nach Berlin. Ich war in Hamburg. Berlin war definitiv die Stadt, die sich am besten geeignet hat, um das zu machen. Aber wir haben, ich habe dann internationale Profile gesucht. Ne? Ich wollte ein günstiges Büro irgendwo anmieten. Mhm. Auch damals gab es schon genug Startups, die irgendwie Räume untervermietet haben. So haben wir dann auch angefangen. Also ich habe irgendeinen Raum von irgendeiner Startup gemietet.
Das war so 2009, 2010 ungefähr.
Das war 2009, genau. Ja.
Da kann ich sagen, so meine Zeit bei Rocket Internet ging dann gerade zu Ende. Da hatte man in Berlin noch die Chance, für unter 10 Euro den Quadratmeter sehr coole Büroflächen in Mitte anzumieten.
Ja.
Und Personal war damals, ich würde sagen, zwischen 2.000 und 3.000 Euro brutto war so das normale Gehalt in Berlin, ne?
Es war auf jeden Fall die richtige Stadt, um die Firma zu gründen, ja. Und ich habe natürlich eben auch internationale Profile gesucht, ne? Man brauchte kein Deutsch sprechen bei mir.
Von Anfang an?
Von Anfang an, genau. Weil eben die Dienstleistungen, die wir zur Verfügung gestellt haben und auch immer noch stellen, eben so international ist und immer für alle Tochtergesellschaften unserer Kunden sich an die eben richtet, sodass wir da kein Deutsch brauchen. Ja.
Und am Ende des Tages ist die Dienstleistung, ihr helft großen Konzernen dabei, also die kommen mit dem CMS um die Ecke und mit ihrer Software, das seid ja gar nicht ihr, ihr habt ja keine Software geschrieben oder irgendwas, sondern ihr helft dem beim Rollout dieser Software in alle Länder und dass die Mitarbeiter anfangen, mit dieser teuer gekauften, lizenzierten Software zu arbeiten und das alles aus einer Markensprache heraus. Also ihr macht alles, vom Gewinnspiel, wie veröffentlicht man Content, in wie vielen Ländern gleichzeitig und so weiter. Ihr helft da überall, Einsatz von Chatbots, das komplette Programm.
Ja, das ist richtig. Also es sind auch in der Regel mehr als nur die Content-Management-Systeme. Mhm. Die stehen so ein bisschen im Zentrum. Also es sind eben die großen Enterprise-Content-Management-Systeme, Salesforce, Adobe, Sitecore, die neue Headless-Content-Management-Systeme wie Contentful. Und daran hängen aber immer noch andere Systeme wie Produkt-Informationsmanagement-Systeme, Asset-Management-Systeme oder irgendeine andere Software und Funktionen, Apps, die halt für die Digital Experience benötigt werden. Ja. Und wir unterstützen unseren Kunden technologieagnostisch eben in der Arbeit mit diesen Systemen. Da geht es häufig, wie du gesagt hast, darum, diese Technologien neu einzukaufen. Ja. Also wir sind einmal auch im Auswahlprozess involviert. Richtig interessant wird es aber eben dann, wenn die Entscheidung für eine Technologie gefallen ist. Ja, da sind also sehr hohe Investitionen in Lizenzen getroffen worden. Häufig spielt eben eine wichtige Rolle bei der Auswahl die Funktionalitäten natürlich und auch eben der Endkunde des Systems. Und bei ControlQS haben wir aber sehr stark den Systemnutzer im Kopf, ja. Und denn das ist etwas, was ganz, ganz häufig unterschätzt wird. Erstmal, wie muss das aufgesetzt werden? Ja, und zwar nicht nur die Technologie an sich, sondern eben auch das gesamte Operating Model darum. Ja, soll das zentral gemanagt werden? Soll das dezentral gemanagt werden? Welche Rollen brauchen wir? Welche Prozesse brauchen wir? Wie messen wir Erfolg? Ja, welche KPIs haben wir? So, das sind sehr, sehr viele Fragestellungen, die eigentlich immer unterschätzt werden und dann dazu führen, dass es häufig hakt, ja, in diesen großen Rollout-Prozessen. Ja, das soll schnell gehen. Jeder möchte die schnelle Technologie, die Technologie schnell nutzen können und es laufen Lizenzen aus. Ja. Aber das sind eben wahnsinnige Aufwände operativer Natur und es muss eben auch gut durchdacht sein, damit das dann auch kosteneffizient laufen kann. Ja, und da kommen wir rein als komplementärer Partner.
Ja, genau, also es ist total spannend. Konzern entscheidet sich für Software. Wie du schon sagtest, hohe Kosten, muss jetzt weltweit ausgerollt und soll von allen genutzt werden. Aber es ist ja nicht damit getan, dass du sagst, das ist unser neues Content-Management-System, hier ist euer Passwort, viel Spaß beim Einloggen, wo es geht, vergiss es. Und ihr seid dann diejenigen, die wirklich den kompletten Rollout begleiten. Mhm. Und das ist ja, also ihr macht kein Marketing, ihr macht nicht die Software, ihr habt keine Coder, ihr habt Spezialisten für Content-Management-Systeme weltweit in verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Anforderungen, mit allem. Das ist genau euer Ding.
Das ist genau unser Ding. Das ist eine Nische. Ja, das ist richtig. Das ist eine absolute Nische. Wir machen ganz viele Sachen nicht. Ja, genau. Aber dadurch kommen wir eben auch immer sehr komplementär in diese Konstellationen mit ganz vielen anderen Partnern rein. Ja, und die sind immer super froh, wenn wir reinkommen. Auch wenn sie am Anfang vielleicht skeptisch sind, wenn man das nicht so kennt. Ja, was machen die? Aber die sind dann sehr froh, weil sie eben auch sehen, dass wir deren Projekte zum Erfolg bringen. Ja, ja, wir können das Ganze beschleunigen, ja, und gut und schnell launchen und zum Laufen bringen. Es sind nicht zuletzt auch häufig Dienstleistungen, die anderen gar nicht so sexy finden. Ja, also,
wollte ich gerade sagen.
Weil das sind so Hands-on-Sachen. Ja, man muss in Systemen arbeiten, das ist ganz viel Detail. Ja,
muss Content migriert werden vom alten System ins neue.
Es muss Content migriert werden, genau. Es müssen Sachen getestet werden. Ja, wir lieben das. Ja, also wir gehen da drin voll auf. Wir machen das super gerne. Und ganz viele andere machen das natürlich nicht so gerne, weil es gar nicht deren Kerndienstleistung ist. Da geht es eher um tolle Kampagnen, digitale Strategie oder eben Implementierung, technische Implementierung von Systemen.
Ja, genau. Also der CMS-Anbieter hat keine Leute dafür. So, die Agentur, die Brand macht oder Marketing, hat kein Know-how in dem Bereich. Mhm. Also im Endeffekt ist es genau eure Nische und da gibt es jetzt auch nicht 25 andere. Also ihr seid in Europa zumindest erstmal, genau in der Nische gibt es jetzt nicht.
Soweit ich weiß, in der Konstellation oder in dem Mix und in der Positionierung sind wir ziemlich unique.
Mit inzwischen 160 Leuten.
Ja, ja.
Wahnsinn. Genau. 160 Leute. Ich hatte im Vorgespräch, ihr seid 40 Nationen.
Ja, das ist richtig.
Ihr sprecht Englisch?
Wir sprechen Englisch,
und Berlin ist auch der optimale Standort für genau dieses Modell, weil du eben viele Native Speaker hast, weil du genau hier auch das Publikum quasi findest.
Richtig.
Beiersdorf ist bis heute euer Kunde?
Ist bis heute unser Kunde.
Und die erste Ausschreibung war aber für ein Jahr oder für zwei?
Genau.
Also es war schon so, ihr habt euch quasi da reinqualifiziert. Wir müssen
jedes Jahr immer wieder neu beweisen. Ja, genau.
Wer kam danach? Wer sind eure Kunden heute?
Also das hat dann ein paar Jahre gedauert. Die ersten Jahre, fünf Jahre sind wir wirklich mit dem Beiersdorf-Konzern gewachsen. Also wir haben Marke für Marke dazu gewonnen, weil wir dann auch sehr erfolgreich eben diese Rollout-Projekte gemacht haben. So ein Lighthouse-Projekt war der 100. Geburtstag von Nivea. Ja, da kam irgendwie Rihanna auf einem großen Schiff in den Hamburger Hafen und gleichzeitig sollte aber auch die neue Website weltweit stehen auf einer neuen Technologie. Es gab nicht viel Zeit und wir haben dann ein Konzept geschrieben, wie man diesen Rollout also innerhalb kurzer Zeit in ganz, ganz vielen Ländern durchkriegt und haben das erfolgreich gemacht. Und das war ein schönes Projekt und insofern durften wir dann mit den das auch für andere Marken innerhalb des Beiersdorf-Konzerns machen. Und das waren eigentlich mal so die ersten Jahre. Und dann gab es bei mir so ein bisschen irgendwann den Punkt, wo ich sage, okay, ist das jetzt so ein outgesourceter Service für Beiersdorf oder mache ich das jetzt anständig? Ist das jetzt eine Agentur? Ja. Und habe mich dann dafür entschieden, die Services eben auch in gewisser Weise zu standardisieren. Und es ist immer noch eine super maßgeschneiderte Dienstleistung. Aber wir haben eben das schon dann so aufgestellt, dass wir es dann auch anderen Kunden anbieten konnten. Und dann über Empfehlungen haben wir dann angefangen, mit dem Richemont-Konzern zusammenzuarbeiten und haben mit also Montblanc, die Montblanc-Webseite gelauncht.
Ja. Krass. Also da seid ihr auch in der Auswahl der Kunden. Wenn ihr euren Kunden beschreiben müsstet, weltweit tätiges Unternehmen, gerne auch mit vielen verschiedenen Marken, die wiederum in vielen verschiedenen Marken tätig sind. Das ist so das Profil von eurem Kunden.
Absolut.
Und das führt dazu, Luxuskonzerne, ihr habt Otto Bock, also Rollstühle oder Sanitätshaus.
Medical Care Hersteller.
Ja. Dann habt ihr Stocke, also Kinderwagen, Stühle und so weiter. Die haben am Ende des Tages alle dieselbe Herausforderung und die kleinen Kunden sind aber auch schnell bei ein paar hundert Millionen Umsatz, aber eurer größte Kunde macht 20 Milliarden Umsatz weltweit. Also richtig große Konzerne, die ihr dabei unterstützt.
Ja, genau. Was sie auch alle eint, ist, dass es traditionelle Konzerne sind. Ja, also große Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen brauchen unseren Service weniger. Ja. Natürlicherweise. Das heißt, wir arbeiten eben gerne wirklich auch in Umgebungen, in Organisationen, die anders gewachsen sind. Ja, und für die die Umstellung auf digitale Themen immer noch eine Herausforderung ist, ja, und eben nicht Kerngeschäft ist.
Ja, und also ganz wichtig auch für die Abgrenzung, ihr sorgt ja nicht dafür, dass die Produkte über die Webseite verkauft werden. Wir reden hier nicht von Online-Shops, die ihr betreut. Es wird
machen wir
primär.
Teilweise auch, genau. Aber primär ist es wirklich
Produktkommunikation.
Produktkommunikation über die Webseiten, ja.
Okay, das heißt also riesengroße Ansammlung auch von Kunden, wahrscheinlich so 20, 30 Kunden, ist das so die Range, in der ihr euch bewegt?
Ja, wir haben so 40 Accounts, sage ich mal, ja.
40 Accounts, die ersten 10 Jahre hast du keinen einzigen Kunden verloren.
Ja, das stimmt.
Das ist absoluter Wahnsinn, also auch stringent mit diesem Unternehmen so durchzuwachsen und ja auch, ich habe ja schon gesagt, dich muss man ja kennen, also ihr seid jetzt auch, ihr seid ja ein sehr erfolgreiches Berliner Unternehmen, ihr habt immer Geld verdient auch, seid kein klassisches Startup, ist ja nicht so, ne?
Nee.
Und habt ja, also ich kannte euch nicht, aber du wurdest mir vielfach empfohlen, ne? Und das ist ja eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, ihr habt auch nie für euch irgendwie Eigen-PR gemacht, seid nicht durch Zukäufe gewachsen oder irgendwas anderes, sondern du hast es wirklich gebootstrapped von null oder von einem auf 160 Leute hochgezogen.
Genau, ich glaube, es waren 170.000 Euro Umsatz im ersten Jahr, dann auf 17 Millionen 13 Jahre später.
170.000 ist auch für die Ausschreibung auch. Das, ja gut, war damals.
Ja.
Also heutzutage gibt es natürlich nicht mehr für das Geld.
Genau.
Das heißt aber auch, alleine durchgezogen, du hast keinen Mitgesellschafter gehabt auf dem ganzen Weg. Ihr seid gewachsen, auch die ganze Zeit. Also hast du dich auch, wie hat dich irgendjemand im Wachstum extern unterstützt? Also bist du in den Netzwerken, Berater, Coaches? Das ist ja ein krasser Weg.
Ja, das stimmt. Ich habe immer mich coachen lassen, also ziemlich schnell.
Okay.
Ja,
okay.
Ich glaube mal, am Anfang war so das Wichtigste, diese Schizophrenie der Rollen in mir irgendwie klar zu kriegen. Ja, also Gründerin, Inhaberin, Geschäftsführung, aber auch Manager, ja, und inhaltlich arbeiten. Und es hat mir viel geholfen, erstmal das ein bisschen zu sortieren. Und das war so der Fokus des Coachings in den ersten Jahren.
Genau. So EO?
EO bin ich auch seit 2018, hat mir wahnsinnig weitergeholfen, weil eben, weil ich eben keine auch Partner hatte lange, ja, und da dieser Austausch unter Gleichgesinnten wahnsinnig wertvoll war und da eben auch jede Menge Unternehmer gab, die vielleicht mir schon ein paar Schritte immer weiter waren und ich das immer ganz gut nachmachen konnte oder verfolgen konnte, was, wenn die zum Beispiel an den Markt gegangen sind, um ihr Unternehmen zu verkaufen oder eben durch unterschiedliche Herausforderungen gegangen sind, fand ich wahnsinnig hilfreich.
Ja, und ich glaube auch, wenn ihr einmal implementiert seid und man diesen Dienstleister, also ihr seid ja ein sehr krasser Dienstleister, mit einem ganz hohen Dienstleistungsgrad und hohen Servicegedanken, und so suchst du ja auch, ne? Deine Mitarbeiter sind ja nicht Programmierer, Business Analysts oder M&A-Granaten, sondern eigentlich brauchst du ja sehr engagierte Mitarbeiter, die sich in Content-Management-Systeme arbeiten, Markenkommunikation verstehen. Also ihr bildet wahrscheinlich auch sehr viel aus. So fertige habt ihr sehr selten.
Wir müssen ausbilden, genau. Ja, weil wir gar nicht eben am Markt das Know-how finden, in genau dem Mix, den wir irgendwie anbieten. Das heißt, ja, ist richtig, wir suchen wirklich eigentlich eher Persönlichkeitsprofil, ne? Also sehr hohes Service-Mindset, Lernbereitschaft, Flexibilität. Man muss sehr, sehr schnell zusammenkommen und zusammenarbeiten können und in Taskforces, ja, und im Team gut arbeiten können. Also das sind einfach unterschiedliche Anforderungen, die wir dort haben. Und insofern ist Control-QS da auch echt ein super Sprungbrett zur Ausbildung. Also viele Berufsanfänger oder nach dem Studium, die bei uns anfangen, und man kann bei uns echt super digital lernen, ja, und eben auch digital in einer Corporate-Umgebung, ja, und
das auf tollen Marken, auf richtig tollen Marken.
Auf richtig tollen Marken, ja. Und wir haben also Mitarbeiter auch schon an Kunden verloren, ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge dann eben begleiten. Aber es ist natürlich auch ein Riesenkompliment, ja, weil wir wirklich, das hat mich immer wahnsinnig stolz gemacht, da auch eben Control-QS so ein bisschen als Ausbildungsschmiede zu sehen.
Und ich glaube, jeder, der von dir kommt und zu den Marken wechselt, würde nicht auf die Idee kommen, das zu inhausen, was ihr da macht, weil er weiß, wie viel Arbeit das ist. Also du hast da, glaube ich, auch einen ganz tollen Multiplikator meist bei den Marken sitzen.
Ja, das ist richtig. Wobei die Inhouse-Teams eigentlich schon so unser stärkster Wettbewerber sind, ja, weil es eben immer wieder natürlich auch sich Unternehmen die Frage stellen müssen, was ist wirklich so werttreibend, was sollte ich in-house haben und was kann ich aber auch wieder aushängen. Ich glaube, das Gute ist eben, dass es dass das dynamisch sich entwickelt, ja, und wir manchmal auch interimsmäßig Dinge übernehmen, die dann wieder zurückgeben, ja, und es ist ja auch unsere Mission, wirklich die Teams in den Konzernen zu enablen, zu befähigen, ja, und deswegen freuen wir uns auch, ja, wenn die dann in der Lage sind, eine Technologie erfolgreich zu betreiben.
Und die heiße Phase ist die Rollout-Phase, natürlich, die allerheißeste Phase. Ne?
Absolut, ja, absolut, genau, ja.
So, und da hast du ja still und heimlich vor dich hingewerkelt, bist auf 100 Mitarbeiter, dann kam so ganz langsam nach 10, 11, 12 Jahren Corona, also auch eine Zeit, wo man deutlich mehr zu Hause war als vorher gezwungenermaßen. Und ich glaube, da hast du dich auch das erste Mal damit beschäftigt, wie geht es denn weiter, was waren da so deine Gedanken? Also hast du ja ein super erfolgreiches Unternehmen gehabt, es lief, 100 Leute, was kamen dir so für Gedanken damals?
Ja, genau, also ich hatte vorher auch schon manchmal so Anfragen gehabt von Unternehmen, die möglicherweise interessiert wären, Control-QS zu kaufen. Bin da sehr froh, einem Rat gefolgt zu sein und der Versuchung widerstanden zu haben. Da hat mal ein befreundeter Unternehmer mir dann geraten, jetzt mach das nicht, du wirst das irgendwann machen, du wirst den Zeitpunkt selber bestimmen und den Weg und dir dafür Zeit nehmen. Und das war wirklich einer der wichtigsten Ratschläge, die ich bekommen und befolgt habe. Und genau, aber zu dem Zeitpunkt 2020 war es so, dass wir eben 100 Mitarbeiter waren, 500.000 Euro Personalkosten im Monat. Und ich mich dann gefragt habe, also hier ich so alleine, ja, entweder ich mache das jetzt alles wieder ein bisschen gemütlicher und kleiner, ja, wir reduzieren uns, machen das sehr exklusiv für ein paar schöne Kunden und machen das eher so als Geheimwaffe, ja, für eben ein paar ausgewählte Kunden. oder ich bringe Control QS aufs nächste Level. Ja, und ich habe einfach wahnsinnig viel Potenzial gespürt. Ja, und spüre ich auch immer noch, ja, weil das eben einfach wahnsinnig relevant ist für Organisationen, was wir anbieten.
Und Corona war ja auch für euch.
Corona war super. Wir waren ein extrem eingespieltes, höchst produktives Team. Ja, wir, als wir aus dem Office kamen, ja, und dann alle ins Büro, alle ins Homeoffice, hat super funktioniert. Mhm. Ja, und es war also in der ersten Zeit. Und genau, aber zu dem Zeitpunkt war es dann eben so, dass ich mich dann entschieden habe, einen strukturierten M&A-Prozess anzugehen und mir einen Partner gesucht habe, dann mit Carl Square zusammengearbeitet. Und
also Marc Miller, der ja auch schon im Podcast war, ist natürlich gut, gute Firma. Ja. Also wirklich strukturierter Prozess, hast dir Zeit dafür genommen und hast geguckt, wer könnte für uns ein strategischer Partner sein oder mindestens ein Partner, der uns dabei hilft, aufs nächste Level zu kommen.
Genau, also ich habe mit strategischen und Finanzinvestoren gesprochen. War ein unfassbar lehrreicher und toller Prozess.
Ja. Ja,
also überhaupt erstmal das Feedback zu bekommen. Es gibt Menschen, die sich interessieren für meine Firma, ja, die dem einen Wert zuschreiben, ja, ja, die Rückfragen, die Evaluationen, was sind Stärken und Schwächen der Firma, wahnsinnig viel gelernt, ja, also allein dafür hat sich der Prozess schon gelohnt, würde ich sagen, und habe dann mich dafür entschieden, mit einem Finanzinvestor zusammen zu arbeiten und habe dann einen Teil von Control QS verkauft.
Okay, das heißt, die Mehrheit hast du heute nicht mehr. Du bist aber immer noch stark engagiert in deinem eigenen Unternehmen. Timing ist natürlich grandios. 2020, 2021, das ist, war eine extrem
Timing,
gute Zeit, wenn du irgendwie an diesem Internetindustrie angedockt warst. Kann ich mich auch erinnern, waren bei uns die Zahlen einfach absolut fabelhaft. Und es ist auch, ich habe in meinem Leben ein paar Unternehmen verkauft. Es ist auch nicht so schlecht, mal einen Teil wegzugeben und auch jemand anderen zu haben, der mit in charge ist und den man fragen kann. Das ist
absolut.
Wenn du so denkst, ich mache ein Unternehmen zusammen mit zwei anderen Gründern, mit meinem Bruder, meiner Schwester, wie auch immer, das gibt's ja alles, da hast du immer irgendwie einen Counterpart.
Mhm.
Aber ganz alleine, viele verschiedene Rollen. Jetzt hast du ja auch gesagt, du bist Mutter von zwei Kindern. Das ist ja auch eine Rolle, die wieder Zeit frisst. Ne? Und von daher ist es schon cool, dass du es so gemacht hast.
Ja. Also es war natürlich auch ein total anstrengender Prozess, weil es eben ja auch neben dem alltäglichen Business läuft und in der Regel weiß ja auch niemand Bescheid. Ja, das war bei mir auch so. Also ich hatte zwei Personen in der Firma, die mir Head of Finance und meine Assistentin, die mich unterstützt haben und dann ein wirklich tolles Team bei Carl Square, die diesen Prozess da gerockt haben. Aber das war, lief halt parallel fast ein Jahr lang und war natürlich deshalb auch echt wahnsinnig anstrengend.
Das ist eigentlich ein ganz eigener Job.
Das ist, absolut.
Also operativ das nebenbei zu machen, ist eigentlich eine Vollkatastrophe, weil so wirst du keinem der Themen gerecht.
Ja.
Und das war auch mein großer Fehler, weil wir haben es immer nebenbei gemacht. Dabei ist dieser Prozess eigentlich standalone so wichtig, dass du dich hauptberuflich um den kümmern müsstest.
Ja, genau. Und danach geht es ja weiter. Danach geht es ja eigentlich erst richtig los. Und ich fand, das waren auch echt schöne Dynamiken. Also wie du das auch geschildert hast, das war super für mich, einen Austauschpartner auf Augenhöhe zu haben. Ich hatte natürlich vorher auch mich ganz viel ausgetauscht, ja, aber ich hatte eben nie jemanden mit gleichgestellten Interessen,
also zumindest
auf Gesellschafterebene. Und wir haben einen Beirat gegründet mit ganz vielen tollen Leuten drin und da eben diesen Austausch und diese Dynamiken zu haben, das hat super viel gebracht. Ja.
So, jetzt ist der Finanzinvestor rein. Ihr wart knapp 100 Leute damals vor ungefähr vier, fünf Jahren, seit heute 160 Leute. Mhm. Das heißt, ihr habt sehr wahrscheinlich in Struktur investiert.
Genau.
Ihr macht heute aber immer noch im Kern denselben Job. Und jetzt müsst ihr so ein bisschen gucken in der Zukunft, wo wächst man? Also wächst man einfach mit mehr Kunden auf derselben Dienstleistung? Dann ist es ja auch klassischerweise etwas, was über Mitarbeiter skaliert.
Mhm.
Oder man kann ja auch über Produkte wachsen. Das heißt aber, das sind so die Herausforderungen, die ihr heute auch habt im Alltag, die euch umhertreiben.
Ja, genau, absolut. Und wir gehen in beide Richtungen. Also wir wollen organisch weiter wachsen, können uns aber auch vorstellen, uns mit anderen Dienstleistern, die eine ähnliche Mission verfolgen wie wir, zusammenzutun und halten da auch die Augen offen.
Okay. Also alle, die jetzt irgendwie eine Idee im Kopf entwickeln, dürft euch sehr, sehr gerne melden bei mir. Ja? Das sollte unbedingt klappen. Und sag mal, du bist immer noch alleine Geschäftsführerin. Also das finde ich ganz unwichtig. Der Finanzinvestor ist vor 4, 5 Jahren eingestiegen, hat keinen zweiten, dritten Geschäftsführer da reingestellt. Das spricht erstmal sehr für ihn. Hast du dir also scheinbar den richtigen Partner auch ausgesucht. Wo siehst du heute die Herausforderungen, also gerade auch in eurem Bereich? Was sind denn Sachen, die quasi gut laufen? Ich habe verstanden, ihr helft quasi großen, eher Old Economy Unternehmen dabei, so zu skalieren weltweit und ihre Marken zu präsentieren. Aber was sind denn heute Themen, die entgegen dem Geschäftsmodell laufen? Also Digitalisierung läuft ja irgendwie immer weiter gefühlt. Aber was sind die Herausforderungen, auch in Berlin Unternehmer zu sein?
Ja, jetzt einmal von der Marktseite her. Es läuft, Digitalisierung läuft immer weiter. Im Moment ist es bestimmt gerade der Fall, dass natürlich auch unsere Kunden unter einer gewissen Unsicherheit leiden. Ja, das wirkt sich auf uns auch aus. Ja, Budgetentscheidungen sind deutlich konservativer, ja, also kurzfristiger mit kleineren Budgets. Ja, also da merkt man einfach sehr, sehr viel Unsicherheit. Also es ist nicht so, dass nicht mehr in Digitalisierung investiert wird, aber ein bisschen mit einem anderen Fokus. Ja, in den letzten Jahren hatten wir sehr, sehr viel Aufbau, auch von technologischer Infrastruktur. Jetzt geht es auch natürlich stark um Optimierung, Streamlining, ROI verbessern, ja, Kosteneffizienzen suchen. Und das sind Themen, die wir jetzt begleiten. Wir haben natürlich auch so ein bisschen wie viele andere Dienstleister die Thematik, dass wir einen Margendruck fühlen. Ja? Also Gehälter sind über die letzten Jahre gestiegen, stärker gestiegen, als wir unsere Raten mit unseren Kunden erhöhen konnten. Ja? Und
also das ist schon ein großes Thema. Ne? Ja. Kommt dazu auch, findet ihr Personal oder ist es auch schon schwierig?
Doch, wir haben immer Personal gut gefunden. Berlin auch gerade, wir haben so ein bisschen den Vorteil, dass man bei uns kein Deutsch sprechen muss, ja. Und das ist in Berlin ein super Vorteil, weil eben natürlich viele junge Leute herkommen, die vielleicht noch nicht Deutsch sprechen, gerne was im Digitalen machen wollen. Und das war mal ganz gut. Aber jetzt gerade hat sich natürlich auch der Arbeitsmarkt schon sehr gedreht.
Ist wieder ein bisschen runtergekommen, ja. Genau. Beschreib mal kurz dein Team. Das fand ich relativ lustig im Vorgespräch. Also wir halten nochmal fest, ihr seid ja kein Startup Berlin-Mitte-Modeunternehmen. Ihr habt auch nicht 50 Millionen Euro bekommen als Investment für irgendeine Internetbude, sondern alles gebootstrapped. Wie sieht heute dein Team aus? Also wie international, Verteilung Mann-Frau, das fand ich relativ spannend im Vorgespräch auch.
Genau, also ja, eben super international, 40 Nationalitäten, ziemlich weiblich aufgestellt, also 70%, obwohl es eigentlich eine technische Dienstleistung ist, haben wir 70%. Weibliche Mitarbeiter. Das ist aber gar nicht so mit Absicht verfolgt.
Das ist so entstanden.
Das ist total natürlich irgendwie so entstanden. Absolut. Und ein relativ junges Team. Großteil ist in Berlin, ein bisschen außerhalb in anderen Ländern, in anderen Städten haben wir auch geheiert. Und für eine Agentur haben wir ein sehr loyales Team. Also es sind auch viele Mitarbeiter länger als 5 Jahre dabei. Ja, wir haben ein paar 10-jährige Jubiläen gefeiert und die ersten 15-jährigen Jubiläen. Also das ist richtig klasse.
Und remote. So, ihr habt Leute auch in anderen Ländern. Ihr habt Leute außerhalb von Berlin, aber der Großteil des Teams ist schon in Berlin beheimatet.
Ja,
also absolut. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch sehen. Das ist schon.
Ja, wenn wir wollen. Ich würde sie gerne alle noch ein bisschen mehr sehen, ja, und versuche viel, um das Team auch ins Büro zu bekommen. Ich glaube schon irgendwie, dass die Zusammenarbeit im Büro und gerade in den Teams, die zusammenarbeiten, irgendwie super, super wichtig ist, auch in Real Life, ist auch für die Kundenarbeit wichtig. Ne?
Ja.
Gerade wenn du so im beruflichen Leben irgendwie startest, ja, aus dem Studium, du hast gar nicht gelernt, wie es ist, mit dem Kunden in einen Workshop zu gehen, ja, oder wirklich so direkt zusammenzuarbeiten. Also das ist schon echt wichtig und das versuchen wir so ein bisschen wieder in Gang zu kriegen. Ja.
Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Richtung ist auch aktuell bei ganz vielen Unternehmen, die sagen, wir wollen uns wieder ein bisschen mehr sehen, wir wollen uns wieder mal mehr miteinander und auch ein bisschen Teamgeist, den Kleber auch stärken, dass eben Leute 10, 15 Jahre auch bei einem Unternehmen bleiben, weil das ist ja alles auch Erfahrung, von der du partizipierst. Ja. Du hast das Thema vorhin ganz kurz angeschnitten, Coach. wie du dich selber, also ne, du hast ja schon irgendwie in deiner Bubble dein Unternehmen gebaut. Mhm. Was sind so die externen Faktoren, wo du auch sagst, die hole ich mir rein, die helfen mir? Also wie bildest du dich weiter? Und was tust du auch für dich im Alltag, um quasi den Gegenpol zu bilden zu dem relativ stressigen Unternehmerdasein?
Ja, also ich habe vielleicht ganz kurz dazu einen sehr starken Fokus auf die Organisation gehabt. Ja? Also der Großteil meiner Zeit und Energie ging auf die Organisation und die eben richtig gut aufzustellen. Ich verstehe auch so eine Organisation als irgendwie einen lebenden Organismus, ja, der nie irgendwie fertig ist. Ja? Ja. Es gibt nicht so den Status, wo man sagt, okay, jetzt laufen wir aber gut, ja? Sondern es ist ein kontinuierliches Weiterentwickeln. Und das ist auch so eine persönliche Leidenschaft von mir. Ja? Also die internen Operating Models, bei uns gibt es auch einfach Prozesse und Themen, die wirklich kriegsentscheidend sind, ja, Kapazitäten, Staffing Management, ne? Also man muss wirklich immer genau so staffen, dass es eben auch der Nachfrage der Kunden entspricht. Das ist nicht so einfach,
das irgendwie gut aufsetzen. Stunde, ne?
Also absolut, absolut, absolut. Also daran hängt der komplette kommerzielle Erfolg. Und lange in den ersten Jahren hatte ich wirklich nur den Fokus auch auf die Qualität des Services auf der einen Seite und dass das Team happy ist auf der anderen Seite. Ich hatte ganz lange keine Ziele und so. Mhm. Ja. Und dann später habe ich wirklich einen großen Fokus auf die Professionalisierung gesetzt, mich viel mit Zielsystemen, Strategie, mit BI, mit eben Prozessen, Roles and Responsibilities, den ganzen internen Tools aufgesetzt. Also ich würde sagen, die Firma ist eine ziemlich geölte Maschine, sozusagen nochmal zu der Frage.
Wer hat dir dabei geholfen?
Also viel Intuition, ja, viel Austausch intern, ja, und dann punktuell von außen immer wieder Experience Sharing, ja. Also ich bin ein großer Freund davon, mir ganz viele Erfahrungen anzuhören von anderen, ja, und mir dann daraus das auszuwählen, was ich für sinnvoll halte.
Ich glaube, da hast du mit 70% Frauenquote auch einen extrem coolen Nährboden für so etwas. Also wo ungehemmt auch über, was sind die Erwartungen, was sind die Gefühle zu etwas, wie soll sich eine Organisation weiterentwickeln, was mit meinen eigenen Bedürfnissen. Ich glaube, ich vermute, das funktioniert besser mit einem 70% Frauenanteil als mit einem 70% Männeranteil. Kann ich mir vorstellen?
Das kann sein. Es hängt vielleicht auch mit meinem Führungsstil zusammen. Ja. Also es ist sehr, sehr transparent. Ja. Mhm. Das Tolle ist, ich habe wirklich ein ganz tolles Team, was auch mit Verantwortung für spezielle Businessbereiche trotzdem irgendwie unternehmensweit denkt und die Brille für die Organisationen hat, ja, und sich auch verantwortlich für die Organisation fühlt. Und das war nicht immer so da, aber daran haben wir irgendwie gearbeitet und das ist jetzt wahnsinnig viel wert.
Und was machst du für dich als Gegenpol? Also es ist jetzt, machst du super viel Sport, Yoga, was ist dein Ruhepol? Also Mutter von zwei Kindern kannst du eh vergessen, den Ruhepol, aber du weißt, was ich meine.
Ja, und danke, weil so viele sagen immer, sie kriegen die Energie von den Kindern. Ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Familie, ich liebe es auch, Zeit mit Freunden zu verbringen, aber da kriege ich nicht die Energie her. Nee. Ja, also ich kriege wirklich Energie aus dem Alleinsein. Ja, also okay. Me-Time, ja, das ist, glaube ich, bei introvertierten Personen ist das häufig so, also die Gedanken entzerren, Ruhe haben und dann entwickle ich auch innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel Energie und kann die dann auch wieder in die Firma reingeben. Genau, und das passiert häufig, also am besten, glaube ich, beim Laufen. Ja, ich mache auch Yoga, gehe in die Gym, wenn ich Zeit habe. Cool. Ja. Wir haben auch während Corona uns außerhalb von Berlin so ein Wochenend-Trifugium angeschafft, sind also viel in der Natur dann auch und fliehen aus Mitte so ein bisschen. Und
kann ich absolut
Bäume, nachvollziehen. Gras, Blumen, das hilft auch.
Aber du sagst gerade, du hast introvertierte Person gesagt, so würdest du dich selber auch beschreiben.
Ja,
also die Kommunikation in der Vergangenheit über den Erfolg eures Unternehmens spricht dafür. Aber ich habe nicht das, also ich habe das Gefühl, dass du ganz klar kommunizieren kannst, sehr transparent, sehr offen, und ich glaube, das macht es den Mitarbeitern auch extrem einfach. Jetzt hast du ja eine ganze Menge gelernt auf deinem Weg als Unternehmerin. Hast du so vielleicht einen Lifehack oder so Regeln, nach denen du lebst, die du an die neue Generation Unternehmer weitergeben kannst? Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, das waren so ein, zwei Sachen, die ich in meinem Leben geändert, eingeführt habe, das waren für mich Gamechanger?
Also jede Menge Sachen.
Ja.
Ich glaube, das, was mir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat, waren Lifehacks, die in die Richtung gingen, das Wesentliche im Blick zu haben und auch den Zeiteinsatz auf das Wesentliche zu richten. Und damit meine ich jetzt gar nicht so irgendwie die Prioritäten, was ist dringend, was ist super wichtig, sondern damit meine ich eher Themen, die ich persönlich voranbringen möchte. Ja, also das sind häufig Themen, wo es eben darum geht, an der Firma zu arbeiten, als in der Firma zu arbeiten. Ja, also wenn ich den Zustand der Agentur von irgendwie Zustand A Richtung Zustand B entwickeln möchte, ja, dann braucht es einfach nochmal so einen extra Effort. Ja, ja. Und wenn ich in die Unternehmen komme oder mein Handy aufmache, prasseln ganz, ganz viele Sachen rein. Also es ist ganz leicht, fremdbestimmt zu sein.
Auf jeden Fall.
Und deswegen ist das total wichtig. Ich habe da, also das fängt an bei mir mit einer Morgensroutine, eine Visualisierung. Ja, also was will ich heute erreichen? Was ist heute total wichtig? Auch wie will ich mich heute verhalten? Ja. Timeboxing ist super wichtig, ja, also eben diese wesentlichen Themen wirklich als Zeitblöcke im Kalender festzubuchen.
Ja.
Und was echt ein Gamechanger für mich war, ist, dass ich mit meinen Direct Reports nur noch strategische Showfixes mache. Also ich mache keine operativen Showfixes mehr, ja, sondern nur noch eben an Zielen ausgerichtet. Und wir schauen uns KPIs an und schauen dann aber eben an, okay, in Bezug auf die strategischen Ziele, wo stehen wir da? Ja, was sind Roadblocks? Was funktioniert gut? Wie können wir Dinge anders angehen, ja, um dort erfolgreicher zu sein? Operative Themen werden natürlich auch irgendwo geklärt und finden ihren Raum, aber sie dominieren die Agenda nicht so.
Ne? Und das sind ja auch die operativen Themen deiner Verantwortlichen. Du versuchst schon, du berätst gerne eine Operative, aber am Ende des Tages ist es ja ihr Verantwortungsbereich. Du siehst dich schon eher auch an strategischen Themen.
Genau, ich denke, das entspricht eher meiner Rolle. Ja, genau.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich total krass. Schön, dass du dich in unserem Podcast quasi reingesetzt hast. War für mich die absolut richtige Entscheidung. Ich hoffe für dich auch. Aber,
sehr, vielen Dank.
Aber ganz, ganz großen Glückwunsch. Also wie man so sympathisch, völlig unter dem Radar so ein tolles Unternehmen aufbauen kann, denn auch noch einen Finanzinvestor reinholt. Da wissen wir ja beide, ein Finanzinvestor kann auch schwierig sein, wenn es der falsche ist. Das ist ja jemand, der primär Geld bringt und das auch irgendwann wieder verkaufen will. Das ist ja beim Strategen ein bisschen anders. Aber auch, dass du da vollstes Vertrauen genießt, spricht ja absolut für dich, weil manche von den Finanzinvestoren sind ja auch sehr schnell darin, mal Geschäftsführung auszutauschen und Co. oder sehr dominant zu sein. Also echt super, super beeindruckend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du es ja alles mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank, Markus. Hat richtig viel Spaß gemacht. Schön, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann denkt daran, kommentieren, liken, followen. Ihr kennt das Spiel. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.